Interception.
Touchdown!
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Vergangenes Wochenende, da war die Woche 15 und da ist wieder einiges passiert in der besten Football-Liga der Welt. Nächste Woche ist Woche 16 und weil wir schon wieder so wunderschön mitten in der Woche aufnehmen, müssen wir natürlich über beides reden, würde ich behaupten. Wir, das sind in dieser Woche für euch Sebastian Mühlenhof und Patrick Rebin. Und ja, wir fangen gleich mal an. Wir stehen jetzt, wie gesagt, in Woche 16. Das bedeutet, die ersten Tränen fließen schon, denn die ersten Teams wissen schon, dass sie nicht in der Postseason dabei sein werden. Auch die ersten Tränen bei den Fans fließen schon, denn Woche 16 bedeutet, dass die reguläre Saison bald vorbei ist und wir nur noch ganz wenige Wochen vom Ende der gesamten Saison entfernt sind und vom Ende des Super Bowls. Ja, Sebastian, es gibt ja solche und solche Fans, sage ich mal. Ne? Die einen schätzen den Draft sehr, sehr oder würden sogar sagen, dass der Draft für sie das Highlight der Saison ist. Die anderen sagen, nee, die Regular Season, vielleicht sogar der Anfang der Regular Season, das Ende, die Playoffs, der Super Bowl, was auch immer. Was ist denn dein persönlicher Lieblingszeitpunkt oder Lieblingszeitraum in der NFL-Saison?
Boah, gute Frage. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich kenne den ganzen Dezember. Sind ja da ganz ehrlich, einfach aus dem Grund, weil im Dezember, da geht's heiß her und da zählt es halt, da müssen die Teams bereit sein, da muss alles stimmen, da müssen die Trainer und die Spieler bereit sein, alles zu geben, alles aufzuopfern, um dann die Playoffs zu erreichen, gute Platzierung zu erzielen und dann natürlich dann mit Blick auf die Playoffs dann gut im Rhythmus zu sein, sodass man dann möglichst weit kommen kann und Richtung Super Bowl gehen kann. Also deswegen würde ich schon sagen, so der Dezember ist eigentlich der beste Monat, weil der spannendste Monat und da haben es ja auch schon am Wochenende wieder gesehen, da kann halt sehr, sehr viel passieren. Deswegen Dezember, mein Lieblingsmonat in der NFL.
Ja, spannend auf jeden Fall. Ich bin da tatsächlich so ein bisschen zwiegespalten, denn auf der einen Seite würde ich sagen, ja, es ist definitiv natürlich der Dezember, beziehungsweise dann dazu gehört auch der Januar, wenn es dann langsam in die Playoffs geht. Super Bowl will ich nicht sagen, denn Super Bowl bedeutet, dass dann wieder für über ein halbes Jahr eigentlich Pause ist mit Football. Und auf der anderen Seite, weswegen ich vorhin gesagt habe, ich bin ein bisschen zwiegespalten, der Dezember läutet das Ganze halt ein, das Ende der Saison. Deswegen kann ich mich da tatsächlich überhaupt nicht festmachen, weil alles eben so sein Für und Wider hat. Anfang der Saison total geil, gerade frisch in die Saison gestartet, neue Spieler in den Teams, teilweise komplett neu zusammengewürfelte Teams, die ganzen Rookies und so weiter und so fort. Also für mich hat da alles so ein bisschen sein Für und Wider. Wie gesagt, wir gehen jetzt in Woche 16 und wie spannend diese Woche 16 ist, das sagen uns aktuelle Statistiken. Lediglich 5 Postseason-Spots sind schon vergeben an die Teams. 7 bleiben noch übrig, die noch rausgehen können, oder 7 Plätze haben wir noch für Teams, die sich noch nicht qualifiziert haben. Für diese 7 Teams gibt es insgesamt 19, für diese 7 Plätze gibt es insgesamt 19 von 32 Teams, die weiterhin dabei sein können. Also wirklich sehr, sehr spannend in dieser Saison. Und tatsächlich 14 von den 16 Spielen in der kommenden Woche, am kommenden Wochenende, haben mindestens ein Team in sich, das immer noch die Möglichkeit hat, in die Playoffs zu kommen. Sehr, sehr spannend dieses Jahr, oder Sebastian?
Ja, es ist wirklich sehr, sehr spannend. Wir hatten ja schon eigentlich vor 1-2 Wochen gedacht, dass es schon ein bisschen deutlicher ist, das Ganze stattfindet, aber wir haben einfach momentan so ein paar Teams, die am Schwächeln sind, die so ein bisschen um ihre Position kämpfen mit den Vikings, aber auch in der anderen Division, wo es noch offen ist natürlich. Du hast die Steelers, die Probleme haben, die Ravens, die momentan wirklich sehr, sehr gut sind. Also, und die Wildcard-Spots sind auch sehr umkämpft, wobei es eigentlich schon relativ fix sein sollte von den Regular Seasons her, aber du hast die NFC den East noch, die noch nicht ganz sicher ist, wo eigentlich Dallas momentan als Führer noch dasteht, aber momentan die Eagles jetzt mit einem wichtigen Sieg mit dabei sind. Also das ist spannend. Das war nicht so ganz erwartbar, nachdem man eigentlich schon gesagt hat, dass so 10 von 12 Plätzen noch weg sind. gefühlt will ich das immer noch sagen, aber wir haben schon gesehen, es kann einige Überraschungen geben, das ist die NFL mal wieder gut für und deswegen kann man jetzt momentan noch nicht davon ausgehen, wer diese 7 weiteren Plätze einnimmt, wobei ich glaube, davon 5 schon so ziemlich sicher weg sind.
Okay, also ich muss ja sagen, ich finde tatsächlich die Division von den Pittsburgh Steelers, also die AFC North, ziemlich spannend, weil wenn wir uns mal die Tabelle genau angucken, haben wir 3 Teams aus der AFC North, die entweder in den Playoffs sind oder sich noch dafür qualifizieren können. Das sind die Baltimore Ravens, die momentan den 6. Platz in der AFC haben, die Pittsburgh Steelers, die momentan den 4. Platz haben und natürlich nicht zu vergessen die Cleveland Browns, die mittlerweile immer noch nicht eliminiert sind. Das ist schon verwunderlich irgendwie, oder? Also das sind wir auch gar nicht gewöhnt eigentlich.
Nee, das sind wir definitiv nicht gewöhnt. Das sind selbst die Browns-Fans nicht gewöhnt. Und man müsste sich nur mal die Frage stellen, was wäre passiert, wenn man Hugh Jackson vor der Saison entlassen hätte? Also da würde es wahrscheinlich komplett anders aussehen. Da würden die Browns wirklich noch um den Playoff-Platz kämpfen können und wären vielleicht sogar auf Platz 2. Wir haben ja gesehen, am Anfang der Saison hatten sie jetzt 2 Spiele, wo sie durchaus hätten auch gewinnen können. Ja, und dann würden sie momentan dort stehen bei 8-6. Und das wird natürlich der Division noch ein bisschen mehr Tension geben, noch ein bisschen mehr Spannung verleihen. Aber trotzdem, die Browns sind auch noch das Zünglein an der Waage, haben noch 2 wichtige Spiele gegen die Ravens und gegen die Steelers und können dafür beitragen, wer am Ende die Playoffs in der AFC North einzieht. Also von daher, die Browns, die sind noch heiß, die wollen noch mal alles beweisen. Und ich glaube zumindest, dass sie dann in den Playoffs kommen. Das ist dann zu schwierig, aber sie sind auf jeden Fall noch nicht allzu weit weg.
Ja, der AFC ist ja momentan alles wirklich noch sehr, sehr spannend. Also wenn wir uns gerade mal die Teams angucken, die schon in den Playoffs qualifiziert oder die schon, ich sag mal, auf Playoff-Plätzen stehen, momentan Platz 3, also Platz 1 und Platz 2 lassen wir mal für sich da stehen. Das sind natürlich die Kansas City Chiefs auf 1 mit 11-3 und die Houston Texans auf Platz 2 mit 10-4 aus der AFC South. Und wenn wir uns jetzt mal auf die, aktuellen Wildcard-Spots schauen, haben wir auf Platz 3 die New England Patriots mit 9-5, auf Platz 4 die Pittsburgh Steelers mit 8-5-1, die Los Angeles Chargers auf Platz 5 mit 11-3 und die Baltimore Ravens auf Platz 6 mit 8-6. Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, Baltimore Ravens und Pittsburgh Steelers sind beide in der gleichen Division, aber wir wollen uns erstmal 2 anderen Teams widmen, und zwar den Chargers und den Chiefs. Die haben in der letzten Woche gegeneinander gespielt und man kann es nicht anders sagen, es war ein wirklich sehr, sehr interessantes und sehr, sehr spannendes Spiel bis in die letzte Sekunde. Am Ende haben die Chargers das Ding mit 29-28 gewonnen. Sebastian, dein Eindruck dieses Spiels?
Man muss sagen, die Chargers haben so ein bisschen ihre Curse ein bisschen ablegen können. Wir erinnern uns ja an die letzten Jahre, wo solche Spiele immer wieder gerne verloren haben durch Sie haben jetzt bewiesen, dass sie solche knappen Spiele, auch wenn sie im Rückstand sind, gewinnen können. Schon zum 3. Mal nach einem 14-Punkte Rückstand zurückgekommen. Auch in dem Spiel haben sie sich nie aufgegeben. Und das muss man ja ganz ehrlich sagen, ohne Melvin Gordon, Austin Eckler, die beiden Running Backs, die Nummer 1 und 2 normalerweise ja sind, ohne Keenan Allen hinten raus, auch der verletzungsbedingt rausgegangen ist, haben sie dieses Spiel noch für sich entscheiden können. Damit habe ich nicht gerechnet. Das war wirklich sehr, sehr stark gespielt. Mit 8 Minuten, wo sie dann wirklich die Chance hatten, dieses zu nutzen, haben sie sehr, sehr gut gemacht und haben dann auch alles Risiko genutzt, um hinten raus mit der Two-Point-Conversion den Sieg zu machen, anstatt das Field-Goal zu kicken und dann vielleicht dort wieder genau das Problem zu haben, okay, wir kicken das Ding und schießen das daneben, weil es ist bei den Chargers momentan oder in den letzten Jahren viel zu häufig passiert, aber da haben sich richtig entschieden, sagt, okay, wir wollen das Ding hier gewinnen, wir gehen für den Sieg. Ja, und Philip Rivers hat alles richtig gemacht, hat seinen Mann gefunden, Mike Williams, der wirklich sehr, sehr gut gewesen ist, 7 Catches, 76 Yards und 2 Touchdowns gefangen. Auch sonst ein Tyrell Williams sehr gut gewesen, 6 Catches, 71 Yards. Also, sie haben es wirklich sehr, sehr gut gemacht, hatten auch einen wichtigen 3-and-out nach ihrem Touchdown, wo sie dann rangekommen sind auf 7 Punkte. Da war die Defense dann auch da, die in der Phase ja auch eine wichtige Rolle gespielt hat, die auch so ein bisschen auch das Punktstück ist von den Chargers mit dem Derwin James, mit einem Melvin Gordon, mit einem Joey Bosa. Das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht, haben dort sehr, sehr gut verteidigen können. Haben sie am Ende dieses Spiel gewinnen können, knapp gewinnen können, verdient gewinnen können, aber auch aus dem Grunde, weil sie sich einfach nie aufgegeben haben, weil sie nie aufgesteckt haben und alles reingelegt haben, um am Ende dieses Spiel zu gewinnen. Und das muss man sagen, die Chargers, denen sehen momentan wirklich sehr, sehr gut aus und sind vielleicht momentan so ein bisschen die Mannschaft, die man für den Super Bowl im Auge behalten sollte, weil sie für mich momentan in der AFC als bestes Team aussehen.
Ja, die Chargers waren seit 2013 nicht mehr in den Playoffs vertreten, also wirklich eine sehr, sehr lange Zeit. Jetzt nach 5 Jahren können sie es endlich wieder schaffen. Und ja, ich weiß nicht, du hast vorhin die Running Backs angesprochen, Eckler, Gordon, die ja momentan beide angeschlagen sind. Und für die beiden ist jetzt ein sehr junger Running Back eingesprungen. Justin Jackson hat sehr, sehr gut gespielt. Wo siehst du ihn in der nächsten Saison? Glaubst du, er bleibt nochmal bei den Chargers oder meinst du, dass er vielleicht sogar wechseln könnte, um seine Chancen auf einen besseren Spot im Roster zu verbessern oder in der Depth Chart zu verbessern?
Er hat jetzt bewiesen, dass er das auch auf einer größeren Bühne, dass er seine Leistung bringen kann. Nochmal zur Verfügung 16 Carries, 58 Yards, ein Touchdown, also ein Average von 9,6 Yards per Carry. Ist in Ordnung, ist mit Sicherheit keine überragende Average-Zahl, die er dort hat, aber er hat angedeutet, dass er durchaus Potenzial hat, dass er auch mal den einen oder anderen Ball aus dem Backfield fangen kann. Deswegen sollte man die durchaus im Auge behalten und da gerade mit diesen angesprochenen Austin Eckler, Melvin Gordon, wird er sehr, sehr schwer haben, in der nächsten Saison Spielzeit zu bekommen. Ja, beide sind manchmal so ein bisschen angeschlagen, jetzt auch gerade Melvin Gordon hat auch schon die eine oder andere schwere Verletzung. Trotzdem denke ich, wenn vernünftig kommen wird, und das kann man mit Sicherheit davon ausgehen, mit Sicherheit das ein oder andere Needy Running Back Team wäre darüber nach interessiert und deswegen kann ich es mir vorstellen, ob es so passieren wird. Wir werden es abwarten. Ich glaube, im Endeffekt geht es ihm momentan darum, weiterzukommen in den Playoffs und vielleicht sogar mit den Chargers Richtung Super Bowl zu gehen und dann geht er vielleicht auch noch ein bisschen Spielzeit, je nachdem, wie dann die Verletzungssituation bei den Chargers aussieht.
Du hast ihn vorhin angesprochen, den Quarterback der Chargers. Ja, ist ja auch ein wirklich sehr, sehr profilierter Mann, ist auch schon lange mit dabei. Aber irgendwie findet er, was ich persönlich auch ein bisschen komisch finde, in der MVP-Discussion überhaupt nicht statt. Es ist entweder Mahomes oder Breeze, aber nie Philip Rivers. Warum nicht? Oder ich weiß nicht.
Ja, das ist die gute Frage. Warum findet er nicht statt? Also das ist auch etwas, was ich nicht so ganz verstehen kann. Er legt wirklich sehr, sehr starke Zahlen aus, hat natürlich auch eine Offense, die es ihm natürlich auch einfach macht. Wirklich sehr, sehr viele starke Receiver, die rum mit dabei sind. Ein gutes Running Game, was unterstützen kann. Die O-Line ist auch wirklich sehr, sehr gut. Hat ja unter anderem ja mit den Pounds die sehr, sehr guten Center dort, der mit dabei ist. Und deswegen kann ich es nicht so genau verstehen, warum er nicht mit dabei ist. Natürlich, du hast den Mahomes und Breeze zwei absolute starke Spieler, aber man darf einfach nicht vergessen, dass auch Philip Rivers dafür verantwortlich ist, dass die Chargers momentan bei 11-3 stehen. Und das ist natürlich etwas, was man ihm auch anrechnen sollte. Er hat sie jetzt besiegt. Er hat zum ersten Mal wirklich seit Jahren in Kansas City gewonnen. Das hat bisher noch nicht so viel oft passiert in seiner Karriere. Insgesamt hat er auch schon sehr, sehr gute Zahlen aufgelegt. 3.951 Yards für geworfen, 69,4% Pässe an den Mann gebracht, 31 Touchdowns, 8 Interceptions. Das ist eine sehr, sehr gute Quote, hat damit auch weniger Interceptions als einen Patrick Mahomes zum Beispiel. Also ich finde, sollte man ihn auf jeden Fall mit in die Diskussion reinnehmen. Er wird es wahrscheinlich am Ende trotzdem nicht werden, was ich sehr, sehr schade finde. Er hat so ein bisschen das Pech, einfach, dass er momentan in so einer Ära ist, wo halt ein Brady, ein Rodgers, ein Big Ben und so weiter, alle einwand vor ihm genannt werden, auch ein Breeze. Und deswegen kommt seine Karriere so ein bisschen unterher. Unter dem Wertverkauf wird er da momentan meiner Meinung nach. Aber er ist auf jeden Fall ein All-Time-Great und der Mann mit 8 Kindern beweist, dass er noch immer sehr, sehr gut ist. Und ich habe es gesagt, die Chargers haltet sie im Auge für den Super Bowl.
Die Chargers behaltet sie im Auge für den Super Bowl, okay, wow. Sehr, sehr bold Prediction hier von dir schon ganz am Anfang unserer Aufnahme. Ja, das ist ja auch, normalerweise kommen diese Bold Predictions erst ganz am Ende, wenn man sich dann mal traut, sowas rauszuhauen. Aber wir wollen jetzt mal auf die...
Ich bin heute on fire, Patrick, pass auf.
Ja, pass mal auf, dass du dich nicht selber an dir verbrennst, Kollege. Ja, so. Jetzt mal ein bisschen in die Schranke weisen hier, ne? Also wirklich. Nächstes Wochenende spielen die Chargers gegen die Ravens und wir haben es vorhin schon gehört, die Ravens, die sind momentan auch für die Playoffs qualifiziert, sind jetzt auch nicht so unbedingt das Team, das man, ja, ich sag mal, sofort mit den Playoffs in Verbindung bringen würde, aber natürlich auch gerade durch ihren Quarterback, durch Joe Flacco, immer wieder ein Threat dort in der AFC. Wer macht das Spiel am Ende, Ravens oder Chargers?
Ich will die Chargers dort vorne sehen. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Die Raiders machen natürlich jetzt auch gut und da muss man ja sagen, da hat man ja diesen Wechsel vollzogen von Joe Flacco zu Lamar Jackson und das hat bisher wirklich ohne Geräusche sehr, sehr gut funktioniert. Dort wird alles unter Erfolg untergeraut und deswegen sind die Raiders auch mit Sicherheit nicht chancenlos, aber ich sehe dann noch trotzdem die Chargers vorne, weil sie für mich das komplettere Team sind, auch ein bisschen bessere Defense momentan spielen als die Ravens. Die Offense ist auf jeden Fall besser als die der Ravens. Da ist ein bisschen mehr Erfahrung mit dabei. Deswegen sehe ich die Chargers dort vorne. Für die Ravens natürlich eine schwere Niederlage wäre das für sie, weil sie dann einfach nicht mehr dann rankommen würden. Dann würden sie wahrscheinlich auf Spot verlieren, die Wildcard-Round. Das wäre für sie sehr, sehr bitter, aber das ist für sie keine einfache Aufgabe in der Division. Da müssen sie wirklich aufpassen, dass sie dort nicht zu sehr unter die Räder gelernt und dann im letzten Spiel dann vielleicht sogar noch angreifen können. Je nachdem natürlich, wie die Steelers dann im Spiel vorher auch spielen. Das heißt, da könnte es sogar noch offen sein, dann für sie über den Sieg in der Division ranzukommen.
Ja, du hast es gerade eben schon gesagt, Lamar Jackson in, Joe Flacco out. Das ist ungewohnt, würde ich mal sagen. Joe Flacco war ja über Jahre der eigentlich unumstrittene Quarterback der Ravens, also zumindest was seine Position als Starter angeht. Unumstritten war er nicht unbedingt. Aber jetzt kommt da gleich der nächste Paukenschlag. Die Ravens haben angekündigt, dass sie Joe Flacco eigentlich ganz gerne in der Offseason loswerden möchten und ihm auch noch sozusagen als kleines Versöhnungsangebot angeboten, dass er zu einem Team gehen darf, wo er möchte. Meiner Meinung nach würde er tatsächlich zu den Patriots ganz gut passen. Er ist noch relativ jung, gerade Anfang 30. Tom Brady wird wahrscheinlich nicht mal allzu lange machen. Also das mit den 7 Jahren halte ich gerade auch durch seine nette Frau im Hintergrund, durch Giselle Bündchen, die ja schon des Öfteren unmissverständlich klar gemacht hat, dass sie eigentlich nicht begeistert davon ist, dass er immer noch auf diesem Level Football spielt, für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass er wirklich noch 7 Jahre macht. Wo würdest du Joe Flacco gerne sehen?
Also ich möchte ihn ganz ehrlich nicht bei den Patriots sehen. Zumal ich auch nicht glaube, dass er zu den Patriots gehen. Das ist noch ein anderes Thema. Und ich sage auch nicht, Bill Belichick ist mit Sicherheit nicht bereit, viele Picks für ihn aufzugeben, weil ich kann mir schon vorstellen, dass man für Joe Flacco durchaus 1 oder 2 Super Picks aus der First Round dahinlegen muss. Vielleicht nicht im selben Jahr, aber durchaus von 2 aufeinanderfolgenden Jahren. Und ich denke nicht, dass das Bill Belichick machen würde, beziehungsweise Robert nennen würde. Das macht dann relativ wenig Sinn. Da sollte man nämlich gucken, dass man sich einen jungen Spieler holt. Ja, ansonsten ist es wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Wo kann man ihn hin tun? Es gibt mit Sicherheit das ein oder andere Team, was man vielleicht so einen soliden Backup brauchen könnte, vielleicht vielleicht ein Team wie die Jets oder aber auch die Bills, wo man jemanden hat, der den jungen Cornerback so ein bisschen anlernen kann, denn Josh Allen oder Sam Darnold, die brauchen ja definitiv noch ein bisschen Zeit, bis sie noch in den Rhythmus reinkommen können. Interessant halte ich auch die Option vielleicht mit Tampa Bay Buccaneers. Die Offense ist wirklich sehr, sehr gut und die Quarterbacks, naja, sind so ein bisschen Hit und Miss, ob man dann mit Joe Flacco das Ganze lösen könnte, ist so auch eine Frage mit Sicherheit klar, aber ich sehe das schon eher das Upgrade dort auf der Position, wenn Joe Flacco mit dabei wäre. Ansonsten hast du nicht so viele offene Spots, das musst du auch ganz ehrlich zugeben. Wenn du mal so durchgehst durch die Division, sehe ich momentan wenige, vielleicht mit Jacksonville Jaguars, einem Team, was vielleicht interessant sein könnte, wo dann auch er dann helfen könnte mit einem soliden Run. Da muss aber auf jeden Fall was in den Receiver-Korb investiert werden. Da muss man irgendwie gucken, dass man Blake Bortles günstig loswerden kann. Also das ist mit Sicherheit eine interessante Option. Und damit werden dann auch die Jacksonville Jaguars wahrscheinlich nächste Saison wieder zurück Richtung Super Bowl. Also es gibt da ein paar Optionen, aber ich glaube, so keine, die 100%ig passen würde, beziehungsweise wo ich sagen würde, da muss er definitiv hin.
Alles klar, Sebastian. Danke dir für deine Einschätzung. Wir machen ganz kurz Pause und hören uns dann gleich wieder, wenn es heißt Interception, der Football Talk auf mein Sport.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Podcast.de. Bis gleich.
100% Sport. Jederzeit auf Abruf. Auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Wir sind wieder da für euch. Hier zu Woche 15 und Woche 16 in der NFL. Wir haben vorhin schon über die Chancen der Chiefs, die Chancen der Chargers und die der Raiders gesprochen und machen jetzt weiter. Wir bleiben mal bei den Chiefs, aber gucken mal auf das Spiel der Kansas City Chiefs nächste Woche. Das ist nämlich ein sehr, sehr spannendes. Die Chiefs sind ja schon qualifiziert für die Playoffs, können aber natürlich dann noch zusätzlich als kleines Bonbon obendrauf sozusagen den AFC West Division-Titel und die First Round Bye holen, wenn sie gewinnen und die Chargers verlieren. Und sie können tatsächlich sogar die Homefield Advantage durch die gesamten AFC-Playoffs bereits dann gewinnen. Wenn sie gewinnen, die Chargers verlieren und die Houston Texans verlieren oder unentschieden spielen, oder wenn die Kansas City Chiefs gewinnen, die Chargers verlieren, dann haben sie den Tiebreaker über Houston. Oder sagen wir mal, wenn sie den Tiebreaker über Houston haben. Chiefs gegen Hawks. Wir haben gerade eben jetzt schon mal gehört, was die Chiefs machen müssen, um entweder die AFC West und die First Round Bye zu holen oder die Homefield Advantage zu holen. Bei den Seattle Seahawks sieht das ganz ein bisschen anders aus. Die sind noch nicht fest qualifiziert für die Playoffs, haben keine Chance auf First Round Bye, Homefield Advantage oder sonst irgendwie Späßchen, sollten aber durchaus schleunigst zusehen, dass sie gewinnen, wenn sie überhaupt in die Playoffs wollen, oder Sebastian?
Ja, auf jeden Fall. Man hat ja gedacht, nach dem Sieg gegen die Vikings, okay, jetzt cruisen wir ganz entspannt Richtung Wildcard. Ja, und dann gab es letzte Woche die Niederlage bei den 49ers, mit keiner gerechnet hat. Und man muss einfach ganz klar sagen, dass diese Approach, den die Seahawks einfach haben mit diesem vielen Run und so weiter, der ist halt nicht zielführend. Da müssen wir ganz ehrlich sein. Also, wenn du hinten aus nur am Panten bist und zwar dann auch in Total Yards einfach mehr da bist, aber von diesen 385 Total Yards sind 168 Rushing Yards. Ja, toll, das hilft dir einfach nichts, einfach aus dem Grund, weil für Rushing bist du dann, nimmst du zwar Zeit für eine Uhr, schon klar, aber du kommst nicht unbedingt dem der Endzone näher, wenn du irgendwie 4-5 Yards per Carry hast, und das ist auch ungefähr so der Average, den die Seahawks bisher erzielt haben, auch in dem Spiel, die erzielt haben. Chris Carson 5,4, Mike Davis 4,2 Average Yards. Das ist dann auch zu wenig, und die, musst du ehrlich sein, die 49ers, die hast du zu Hause vor 2 Jahren auch noch dominiert, und die musst du dann auch auswärts dominieren. Das haben sie einfach nicht hingekriegt. Da müssen die dran arbeiten, dass dieser Running Approach einfach verschwindet, weil er ist nicht zielführend. Er hält sie eigentlich mehr zurück, als dass er ihnen wirklich hilft. Auch wenn sie momentan bei 8 und 6 da schon ein bisschen überraschend schon mit dabei sind. Aber es muss mehr auf Pass Wert gelegt werden, denn nur so können sie gegen die Chiefs gewinnen. Wenn sie wirklich nur den Ball laufen gegen die Chiefs, dann haben sie definitiv ein großes Problem, und dann wird es für sie sehr, sehr spannend, und dann kann wirklich diese Playoff-Karte nochmal in Gefahr rücken, und das wäre für die Seahawks das Letzte, was sie wollen. Das möchten sie unbedingt verhindern. Momentan habe ich auch so meine Bedenken, einfach aus dem Grund, da sie momentan nicht so stark sind, und diese Niederlage jetzt gegen die 49ers, die kann ihnen noch richtig, richtig wehtun.
Ja, die kann ihnen richtig wehtun, und du hast auch schon die Gründe angesprochen. Die Seahawks haben mit Russell Wilson einen absolut begnadeten Quarterback, aber dann fehlt es halt eben so ein bisschen in der Offense. Klar, du hast als Wide Receiver Doug Baldwin zum Beispiel oder auch Tyler Lockett, aber das war es dann halt auch schon. Und wo ich dir auch definitiv recht gebe, ist einfach das Offensive Backfield, ja, die Running Backs. Es ist einfach, du weißt nicht, wer ist jetzt erster Running Back. Es ist nicht klar. Und wenn du dich zurückerinnerst, wann die Seahawks das letzte Mal wirklich erfolgreich waren, diese 3-4 Jahre, das war immer dann, als Marshawn Lynch der absolute Number One Running Back war, der für alles gelaufen ist. Und jetzt hast du eben Chris Carson als nominellen Number One Running Back, der ja aber auch dann längere Zeit verletzt war. Dann hast du Mike Davis und Rashad Penny, bei denen beide irgendwie, theoretisch ist Mike Davis als Second String Running Back gelistet und Rashad Penny als Third String. Aber es ist nicht klar, wer ist jetzt von denen Zweiter, wer ist jetzt Dritter? Ist Carson überhaupt Erster, oder wie siehst du das?
Also diese Währung, die kann natürlich auch dazu helfen, dass man überraschen kann. Wir sehen es auch bei den Patriots, wo sie immer mal wieder Leute hervorheben, die vorher so gar keiner von gehört, auf einmal machen die spielentscheidende Plays. Das kann ein Vorteil sein, klar. Aber bei den Seahawks ist immer das große Problem Gesundheit, muss man ganz ehrlich sagen. Weil du hast die Spieler, du hast angesprochen, die immer wieder verletzt sind. Doug Baldwin war immer wieder verletzt. Ty Lockett auch nicht immer konstant durchgehend fit dabei gewesen. Chris Carson mal verletzt. Rashad Penny verletzt gewesen. Mike Davis. Und das ist einfach ein Problem, das die Seahawks haben. Sie haben offensiv neben Russell Wilson einfach zu wenig Skill-Player, die einfach fit bleiben. Und daran müssen sie arbeiten, müssen einfach gucken, ob es dann auch Sinn macht, sich einfach nicht von bestimmten Spielern zu trennen, wenn man sagt, okay, du bist zwar gut, aber du kannst mir halt nicht 14, 15 Spiele halt in der Saison liefern und die brauche ich nicht aber, damit wir hier auch erfolgreich sein können, weil diese Zeit mit Maschinen, die hat funktioniert, weil sie dann einen starken Beast-Mode halt hatten, aber auch gute Receiver, die halt den Ball gefangen haben, und wenn ein zweitbester Receiver in dem Spiel ein Running Back ist, da läuft nicht so viel richtig bei den Seahawks, wenn du nur halt Doug Baldwin und Tyler Lockett hast, die beide gute Receiver sind, gar nichts gegen, die machen das auch wirklich gut, aber da fehlt so ein bisschen die klare dritte Option, der starke Tight End, der weggefallen ist, da haben sie einen Fehler gemacht, nicht Luke Wilson zu behalten, dass sie ihn abgegeben haben, Ed Dixon, zwei Receptions für 14 Yards, also tut mir leid, das ist viel, viel zu wenig, da müssen sie ihn mehr einsetzen, die Tight Ends, also da ist offensiv noch einiges an Arbeit zu tun, auch gerade wenn du dann gegen die 49ers verlierst, die ohne ihren Starting Quarterback spielen mit Nick Mullins, der das gut macht, finde ich, also er hat echt gute Ansätze gezeigt und ja, die Seahawks müssen drüber nachdenken, weil die Approach momentan ist nicht zielführend, da können sie einfach momentan so ein bisschen auch von Glück reden, dass sie eine gute Defense haben und auch die Uhr so ein bisschen kontrollieren können, denn wenn sie führen, ist das sehr, sehr gut, wenn sie halt nicht führen, haben die ein großes Problem.
Ja, super, wir schauen mal weiter, und zwar zum Spiel der Colts gegen die Cowboys. Das war wohl mit das überraschendste Spiel der gesamten letzten Woche. Die Colts gewinnen historisch, kann man schon fast sagen, mit 23-0. Zu null. Und alle saßen nur so vorm Fernseher und haben sich gesagt, Alter, ernsthaft? Was ist denn mit den Cowboys los? Und tatsächlich, ich habe es gerade eben ja schon kurz anklingen lassen, es ist historisch. Seit 15 Jahren, Woche 11 2013, also ja, ich sag mal Mitte Oktober 2013, seit dieser Woche haben die Cowboys nicht mehr zu null verloren. Was war da los? Ich meine, sie haben ja immer noch die Chance auf die Playoffs. Sehr gute Chancen eigentlich auf die Playoffs.
Ja, also man sieht einfach, die Cowboys, die sind halt auswärts halt ein großes Problem. Das müssen wir auch so auch ehrlich noch ansprechen, weil wenn du halt auswärts deine Spiele nicht gewinnst, da hilft jetzt jeder gute Zuhause-Sieg einfach auch nicht. Da musst du einfach gucken, dass du einfach konsequent auch auswärts spielen kannst. Natürlich gegen die Colts ist nicht einfach zu spielen. Die Colts sind wirklich momentan sehr, sehr gut im Rhythmus. Das muss man ja auch hoch anrechnen. Sie haben sich wirklich sehr, sehr gut entwickelt. Und Frank Reich entwickelt sich so ein bisschen zum Coach of the Year, muss man sagen. Also was er mit so einem eigentlich eher Durchschnittsroster, vielleicht so ein bisschen Unterdurchschnittsroster entwickeln kann, sogar vielleicht in die Playoffs einziehen kann. Momentan sieht es wirklich so nach aus. Muss man einfach sagen, das macht ihn wirklich sehr, sehr stark. Und nochmal, ich habe den Home-Away-Record angesprochen für die Cowboys. 2-5 auswärts. Ist keine gute Quote, ist somit das schlechteste an Auswärtsteams, die Richtung Playoffs schielen momentan, wenn man nochmal auch die Vikings dazu nimmt, die sind 2-4-1, ist auch nicht viel, viel besser, also das ist ein großes Problem für die Cowboys, haben natürlich auch einige Dinge dabei gehabt, die du einfach nicht erlauben kannst, einfach so Themen, die musst du einfach besser handeln, da musst du klarer mit davor gehen, auch so einfach so klare Geschichten, die sie wirklich besser hätten machen müssen, hatten natürlich alles versucht, klar, aber dieser Block-Punt und so weiter oder Block-Kick, das hat ihnen alles so sehr wehgetan. Da muss man einfach sagen, sie hatten die Chance, sie haben es aber einfach nicht hingekriegt. Auch dieser vierte Versuch, wo sie das Turnover und Downs gemacht haben, Ende des ersten Viertels, das war risikoreich. Da haben sie aber auch nicht schlau genug ausgespielt und insgesamt, ja, sie haben zu viele Fehler gemacht. Dann auch war auch Dak Prescott nicht fehlerfrei, muss man sagen, mit der Interception, die er dort geworfen hat. Trotzdem 24 von 39, das ist okay, das ist nichts Außergewöhnliches. Auch Ezekiel Elliott, nur 87 Yards bei 18 Carries, ist nicht überragend. Da waren einfach die Colts besser. Sie hatten den besseren Rusher in Marlon Mack, 139 Yards bei 27 Carries. Und da musste Andrew Luck noch nicht ein einziges Mal einen Touchdown werfen, weil Marlon Mack dann auch zwei Scores erzielt hat. Also da waren die Colts wirklich bereit für die Cowboys, haben alles aufgezeigt. Darius Leonard hat wieder ein starkes Spiel gemacht. Für mich ist ja einer derjenigen, hätten die eigentlich Rookie of the Year werden müssen. Also Defensive Rookie of the Year hat er gegen Spiel gegen Leighton Vander Esch, der ja auch mit dabei ist, der auch in der Diskussion ist. Vander Esch hat auch ein gutes Spiel gehabt, 7 Tackles im Gegensatz zu den 9 von Leonard. Also die beiden haben alles unter Beweis gestellt und gezeigt, wer dort werden kann, also der Defensive Rookie werden kann. Momentan so ein bisschen einfach Darius Leonard, der ja unverständlicherweise, genauso wie Leighton Vander Esch, nicht in den Pro Bowl Roster ist, aber das ist ein anderes Thema. Ja, die Cowboys waren einfach schlecht und die Cowboys und die Colts haben es genutzt und haben dieses Spiel klar und verdient gewonnen.
Ja, da gebe ich dir definitiv recht, auch gerade, was du zu Darius Leonard und Leighton Vander Esch gesagt hast. Was ich persönlich jetzt noch ziemlich stark oder überraschend auch irgendwo finde, ist, dass die NFC East ja auch wirklich, wirklich spannend ist, immer noch, ja. Du hast auf der einen Seite die Dallas Cowboys, die momentan als Vierter, also quasi als Division-führender, schlechtester Division-führendes Team qualifiziert werden, aber dahinter lauern, es sind 3 Teams in der Hand noch in der NFC, und zwar die Eagles, die Redskins und die Panthers. 2 von 3 Teams in der Hand sind aus der Dallas Cowboys Division. Und wenn wir uns jetzt mal die Stats angucken oder beziehungsweise die Records der Teams, dann sehen wir, dass die Dallas Cowboys gerade mal einen Sieg mehr und eine Niederlage weniger haben als beide Teams, die noch danach kommen. Sowohl die Eagles und die Redskins haben noch die Chance, sich als ja Division-Sieger zu qualifizieren. Wie hoch schätzt du die Chance ein, dass sich die beiden Teams noch qualifizieren? Also ganz kurz, um das Ganze wieder statistisch zu hinterlegen, die Dallas Cowboys können theoretisch schon in dieser Woche ihren Playoff-Spot holen, wenn sie unentschieden spielen und Minnesota verliert.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Cowboys die Division sogar gewinnen werden. Einfach aus dem Grund des Restprogramms. Jetzt geht zu Hause gegen die Tampa Bay Buccaneers. Das ist für sie ein Spiel, was sie definitiv gewinnen sollten. Da müssen sie sich nichts vormachen. Die Buccaneers, deren Saison ist beendet. Das müssen sie schaffen. Ja, und dann müssen sie natürlich gucken, dass sie dann bei den Giants das Spiel nicht verlieren. Momentan haben sie mir noch diesen Tiebreaker vorne, weil sie in der Division bisher nur ein einziges Spiel abgegeben haben. Stehen dann mit 4-1 da. Und das wäre momentan so ein bisschen der entscheidende Faktor, dass sie dann vor den Eagles stehen würden, selbst wenn Eagles beide Spiele gewinnen sollten. Das wäre dann sehr, sehr interessant zu sehen, auch zu beobachten, wie das dann dort auch genau aussehen wollte. Meiner Meinung nach haben sogar die Cowboys den direkten Tiebreaker zwischen den beiden Mannschaften, wenn ich mich nicht täusche. Und deswegen, Cowboys sind für mich der Favorit auf den Division-Titel dort. Redskins würde ich nicht unbedingt mit reinzählen. Sie haben einfach Probleme mit der Quarterback-Position, haben jetzt bei den Titans und gegen die Eagles kein einfaches Restprogramm hinten raus. Natürlich, sie können es auch aus eigener Kraft schaffen, klar, aber das wird für sie sehr, sehr eng und deswegen glaube ich nicht, dass sie noch reinkommen. Also Cowboys gewinnen die NFC East dort und dann mal gucken, gegen wen sie dann spielen müssen, wenn es darum geht, Richtung Division Card, ob es dann Eagles oder Redskins schaffen. Ich wage es auch so ein bisschen zu bezweifeln, aber trauen es beiden Mannschaften durchaus zu, dass sie noch reinkommen können.
Aber du musst bedenken, die Redskins haben Adrian Peterson und Reuben Foster.
Ja, und nicht vergessen Josh Jackson als Quarterback.
Wer?
Und Mark Sanchez.
Oh yeah, Mark Sanchez, wir lieben ihn alle. So, weiter geht's im Programm. Das waren die Colts gegen die Cowboys. Jetzt wollen wir mal noch ganz kurz auf die Packers gegen die Bears schauen. Ja, die Bears sind ja so ein bisschen als das Überraschungsteam schlechthin in die Saison gestartet. Die Packers hatte man sich gedacht so, wow, ja klar, locker Digger auf jeden Fall, easy going. Ja, war wohl nicht so ganz. Die Packers haben es nicht in die Playoffs geschafft. Was müssen sie ändern, um nächste Saison wieder mitmachen zu dürfen und nicht ganz so früh in den Urlaub zu müssen?
Vieles. Nein, im Endeffekt muss Aaron Rodgers einfach mal wieder wie ein Franchise Quarterback spielen. Ich denke, das Spiel gegen die Bears, da hat man es gemerkt, Aaron Rodgers hat vielleicht die schlechte Saison seiner Karriere bisher. Also was der an Open Receivern nicht getroffen hat, Downfield, das ist ja unglaublich. 25 von 42 Pässe sind angekommen. Etwas mehr als 50% in dem Spiel, was eigentlich sehr, sehr wichtig ist und dann noch gegen Division Rival. Da tut mir leid, da machst du irgendwas falsch. Natürlich, sie haben Aaron Jones sehr, sehr früh verloren, ist auf IR der gewesen, der gute Mann. Da müssen sie ein bisschen was hinkriegen, aber ja, Leute, Aaron Rodgers spielt die Saison scheiße. Man hat es wieder gesehen. Sie waren zwar immer noch dran, das ganz, ganz ehrlich, aber ja, es ist einfach, wenn Aaron Rodgers nicht wieder in Normalform kommt, und das ist bei ihm ein Top-Quarterback, klar, dann wird es halt für diese Mannschaft sehr, sehr schwierig und sie brauchen dringend einen neuen Head Coach. Ich denke, Mike Bettine ist dort nicht die Antwort auf alle Probleme. Das ist einfach, du brauchst jemanden, der so von outside mal kommt, der mal so ein bisschen neuen Input geben kann. Natürlich, diese Franchise ist speziell, weil dort keinen klaren Owner gibt, weil es ja alle Fans, die dort so ein bisschen was besitzen können. Das fehlt, glaube ich, einfach. Sie möchten jemanden, der Steilgeruch hat, so keinen, der so high-flying, so ein Sean McVay-mäßig ist, sondern wirklich so einen ruhigen, soliden Typen. Aber seien wir ganz ehrlich, wenn du so einen ruhigen, soliden Typen haben willst, kannst du ihn gerne nehmen in Mike Bettine. Dann wirst du aber in den nächsten 5 Jahren nicht in den Super Bowl einziehen. Dann hast du die Zeit von Aaron Rodgers vorbei. Und wer weiß, ob es dann so weitergehen wird für die Green Bay Packers, wie es in ihrer sehr erfolgreichen Geschichte passiert ist. Ich glaube nämlich nicht daran. Also holt euch was Vernünftiges auf Head Coach Position und fangt endlich an, das besser zu machen. Auch Aaron Rodgers Arschbacken zusammenkneifen und volle Pulle in die nächste Saison gehen.
Sebastian, ich muss dir widersprechen. Es kommt nicht häufig vor, aber ich muss dir widersprechen.
Ja, ich habe schon gesehen.
Alles gut. Ich muss dir aber wirklich widersprechen. Und zwar, du hast gesagt, dass die Green Bay Packers keinen richtigen Owner haben. Da muss ich dir widersprechen.
Wieso das denn?
Naja, der Owner nennt sich in dieser Saison ganz klar Chicago Bears.
Ja, okay. Oder Khalil Mack,
Owner. Oder Khalil Mack, ja. Wobei ja. Khalil Mack ja auch der Owner von den Oakland Raiders ist.
Ja, das ist, glaube ich, von ganz vielen Teams der Owner.
So, wir verabschieden uns nochmal in eine ganz kurze Witzepause und hören uns dann gleich wieder, wenn es heißt Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Diese Woche mit Sebastian Mühlenhof und Patrick Rebin.
meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Nach 5 Jahren harter Arbeit und viel Schweiß und Tränen haben wir uns im Jahr 2018 endlich selbst gefunden. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018.
Das ist einfach nur Wahnsinn.
Gemeinsam mit euch freuen wir uns auf ein spannendes und sportliches 2019. Danke, dass ihr alle dabei seid. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Da sind wir wieder. Dieses Mal zu Woche 15 und zu Woche 16. Wir, das sind dieses Mal Sebastian Mühlenhof und Patrick Rebin für euch. Und wir haben jetzt schon über einige sehr, sehr interessante Spiele von letzter Woche und von nächster Woche gesprochen und wollen jetzt mal noch auf die AFC schauen. Ja, denn dort ist etwas passiert, das die meisten wahrscheinlich nicht für möglich gehalten hätten. Dort gab es ein Spiel. Dieses Spiel war New England Patriots gegen die Pittsburgh Steelers. Und ja, ich weiß nicht, also normalerweise hat man gesagt, gut, die Patriots gewinnen gegen die Steelers, zumal die Steelers ja momentan sowieso eher am Schwächeln sind, um das mal so zu sagen. Patriots hatten die Woche davor gegen die Dolphins verloren, das war kein Grund zur Sorge, denn das ist normal zu dieser Jahreszeit. Aber dann kam das Spiel, Patriots gegen Steelers, und ja, wie soll man sagen, grandios verkackt, liebe Patriots, oder Sebastian?
Ja, so kann man es leider nennen. Wenn du 10 Punkte erzielst bei den Steelers, wird es halt sehr, sehr schwierig zu gewinnen. Und deswegen haben die Patriots am Ende verdient, auch wenn zwar nur knapp mit 17 zu 10 Punkten verloren, aber sie haben es halt einfach nicht hingekriegt, offensiv in ihren Rhythmus reinzukommen, haben dort wirklich große Probleme offenbart, gerade auch Gronk wurde rausgenommen, Josh Gordon wurde gut rausgenommen, das haben sie wirklich sehr, sehr gut geschemt. Die Steelers, das muss man wirklich ihnen ganz, ganz hoch anrechnen, dass sie wirklich die Sachen gefunden haben, wie kann man die Patriots schlagen, das haben sie gut gemacht, sie bei 10 Punkten gehalten und sich somit ist ein bisschen noch überrascht, glaube ich, so ein bisschen selber, dass man einfach diesen Sieg sich einfahren kann, wie gesagt, auch schon ganz wichtig, mit Blick auf die Playoffs, damit sie dann auch einfach diese Front Seed in ihrer Division behalten können und die Patriots, ja, ganz, ganz schnell vergessen, würde ich sagen.
Ja, die Patriots sind fast sicher in den Playoffs, müssen eigentlich nur entweder gewinnen oder verlieren oder darauf warten, dass Miami gewinnt, dass Miami verliert oder unentschieden spielt. Also ja, sagen wir mal so, Miami darf nicht gewinnen, Patriots dürfen nicht verlieren, dann ist New England in den Playoffs. Und ja, was glaubst du, wie weit kann es diese Saison gehen für das Team aus Title Town?
Wir waren bei Bold Predictions vorhin mal irgendwann, ne? Ich glaube, das kann in der
Division. Ja, jetzt ist das Ende. Jetzt ist das Ende des Podcasts langsam, aber sicher nahe. Jetzt ist Zeit für Bold Predictions, lieber Sebastian.
Ja, also ich glaube, es wird die Saison nicht weit gehen. Bin ich ganz ehrlich. Also es sieht nicht danach aus, als ob wir das weit schaffen können. Zumal es gibt eine Statistik von den Patriots, wenn sie auswärts schlechter als 500 sind, haben sie es nie geschafft, die erste Runde zu überstehen, glaube ich, in den Playoffs. Also Divisional Round. Oder zumindest sind sie nie weit gekommen. Also von daher, es wird sehr, sehr schwierig werden, zum ersten Mal seit 2002 zwei aufeinanderfolgende Spiele verloren im Dezember. Die erste Niederlage gegen die Steelers seit 7 Jahren. Das ist schon wirklich so alarmierende Statistiken. Die Patriots, wie gesagt, nicht gut gewesen. Tom Brady mit einem Tag solide, möchte ich mal sagen. 25 von 36, 279 Yards, ein Touchdown, eine Interception ist eigentlich okay. Run Game nicht so stark gewesen, 13 Carries, 59 Yards für Sonny Michel, fehlt so ein bisschen. Und ich habe da wirklich momentan viele, viele Bedenken. Die Defense ist nicht so stark, auch wenn sie das nur bei 17 Punkte gehalten haben, mussten sie aber auch, denn die Steelers ja auch nicht so stark sind momentan mit zwei fehlenden Running Backs, die dort nicht dabei sind. Also die Patriots jetzt mit Platz 3, wenn sie das halten, also wenn sie nicht Platz 2 holen, denke ich, dann kann es schon in der ersten Runde relativ schnell zu Ende gehen.
Ja, wir haben gerade eben jetzt über die Patriots gesprochen, wollen wir mal weiter zu den Steelers schauen. Bei denen ist nämlich auch noch gar nichts. Ich habe ja schon vorhin schon festgestellt, dass es auch in dieser Division noch relativ eng zugeht. Und ja, AFC North ist die Division der Pittsburgh Steelers, nicht nur der Steelers, sondern auch zum Beispiel der Baltimore Ravens. Und es gibt bei den Patriots war es ja relativ einfach. Patriots dürfen nicht verlieren, Miami darf nicht gewinnen, dann sind die Patriots sicher AFC East Titelträger mal wieder. Bei den Pittsburgh Steelers sieht das Ganze tatsächlich ein bisschen anders aus, da ist es ein bisschen mehr. Die Pittsburgh Steelers können entweder einen Playoff-Platz erreichen, wenn sie gewinnen, Indiana verliert und Tennessee verliert, oder können den AFC North Division Titel holen, wenn sie gewinnen, Baltimore verliert oder unentschieden spielt, oder wenn sie unentschieden spielen und Baltimore verliert. Also ihr seht schon, das ist immer so eine ziemliche Rechenaufgabe, und vor allem auch die Statistiker, die haben gerade jetzt im Dezember immer massig zu tun in der NFL. Wie sehr würdest du dich gerade jetzt aus deiner Sicht als Patriots-Fan auf ein Zusammentreffen der New England Patriots und der Pittsburgh Steelers in den Playoffs denn freuen?
Ich würde mich sehr darüber freuen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ein Rematch wäre auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich denke dann auch, es würde dann ja kommen, wenn die Steelers dann entsprechend nur die Wildcard kriegen würden. Das wäre für sie sehr, sehr spannend. Dann könnte man auch Revanche nehmen für das Spiel jetzt am Sonntag. Und das wäre, glaube ich, für die Patriots ganz gut gegen die Ravens. Da haben wir in den letzten Jahren, müssen wir ganz ehrlich sagen, Patrick, schlecht ausgesehen, wenn wir gegen die auf den Playoffs gestoßen sind. Da haben wir uns immer sehr, sehr schwer getan, auch wenn es dann ein bisschen mit Hilfe mit Trickplays, hier zum Beispiel den Pass von Edelman auf Amendola, genau, der da angekommen ist, der so ein bisschen geholfen hat. Also da muss man kreativ sein, deswegen würde ich gerne den Ravens so ein bisschen aus dem Weg gehen und einfach die Steelers nehmen, weil die angenockt sind, die sind nicht so stark dieses Jahr auswärts, das muss man so sagen. 4-2-1 ist okay, ist solide, so ein bisschen besser als das bei den Patriots, aber das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass die Patriots einfach gucken, dass sie ihr Heimspiel gewinnen in der Wildcard-Round. Davon gehe ich ja definitiv aus, und dass sie da Selbstvertrauen sammeln können, dann auch schon mal was probieren können, damit es dann in der Divisional-Round nicht so wie von mir profitiert rausgeht, sondern dass man da vielleicht ein bisschen weitergehen kann, den Upset schaffen kann. Aber es sind ja noch 2 Spiele, da kann auch einiges passieren. Da kann auch noch der 2. Platz wieder reinkommen.
Ja, wir haben es gerade eben schon angesprochen, Patriots Chancen auf die Playoffs und Steelers Chancen auf die Playoffs. Bei den Steelers ist da relativ viel mit Gewinnen oder Unentschieden spielen. Ja? Jetzt mal um den kleinen Unterschied hervorzuheben, was die nächste Woche angeht. Die Patriots spielen gegen die Buffalo Bills, ein um es nett zu sagen, Throwaway-Team der Liga, definitiv. Und die Pittsburgh Steelers, die spielen gegen das ja wahrscheinlich zweitheißeste Team der Liga momentan. Die New Orleans Saints haben jetzt in den letzten Wochen auch gar nicht mal so gut ausgesehen teilweise, aber es ist halt schon ein richtig, richtig guter Gegner, oder?
Ja, auf jeden Fall. Es ist schon ein sehr, sehr guter Gegner. Also die Saints, das muss man ja sagen, mit 12-2 stehen sie nicht umsonst auf Nummer 1 in der NFC. Das muss man ja definitiv ihnen auch anrechnen, auch wenn sie jetzt in den letzten Wochen offensiv nicht so stark ausgesehen haben. Das Ganze ist natürlich der Sieg gegen die Panthers, auch wenn es nur 12-9 jetzt nicht so schön gewesen ist, das muss man ja sagen. Aber das wird für sie eine ganz, ganz harte Aufgabe. Da müssen sie alles aufbieten. Kühlig profitieren davon, dass die Saints angenockt sind. Sie selbst sind aber auch noch ein bisschen angenockt. Da ist auch noch nicht sicher, ob der James Conner überhaupt zurückkommen wird. Ohne ihn, denke ich, wird es schwierig. Da wird die sich, glaube ich, sehr, sehr schwer tun. Aber sie haben bewiesen, dass sie auch eine gute Offense ausschalten können, wie die der Patriots. Und deswegen wird das vielleicht so ein bisschen sogar auf Duell auf Augenhöhe, auch wenn natürlich die Saints mit dem Homefield Advantage schon einen sehr, sehr starken Chance haben, dieses Spiel zu gewinnen. Deswegen sehe ich sie da momentan auch vorne. Und gerade natürlich auch mit Blick auf die möglichen Seatings in der NFC wäre es für sie wichtig, mit Selbstvertrauen reinzugehen. Gerade solche Spiele musst du gewinnen. Das sind schon ein bisschen Playoff-mäßige Tests, die du dann hast. Dann kannst du dann in der letzten Woche vielleicht so das eine oder andere Starter vielleicht auch noch schonen. Weil sonst, wenn du jetzt verlierst gegen die Steelers, musst du im letzten Spiel ein bisschen noch gucken, dass du dann nicht den Nummer 1 Seed weglässt, sondern dass dann, weil doch die Rams an dir vorbeiziehen können. Also von daher, Saints müssen alles aufbieten, damit sie die Steelers gewinnen können, damit sie mit einem guten Seed Richtung NFL gehen oder Richtung Playoffs gehen können und dann auch natürlich Homefield Advantage durch die ganzen Playoffs haben.
Nee, du hast es gerade eben angesprochen, die Rams, die sind da auch noch mit dabei. Ja, Eagles gegen Rams, wie siehst du dieses Spiel?
Ja, also bei den Rams läuft gerade nach dieser Bye-Week fast nicht zusammen, das muss man ja sagen. Nur 324 Yards pro Spiel gegen Detroit, gegen Chicago und gegen Philadelphia. Ja gut, gegen Chicago kann man verstehen, Chicago ist eine echt gute Mannschaft, aber gegen Detroit und Philadelphia hat sich so schwer zu tun, boah, bei allem Respekt, ey, da lief echt wirklich gar nicht zusammen, offensiv ist das wirklich, ja, sehr, sehr große Fragezeichen momentan, da merkt man doch eigentlich, dass Cooper Kupp dann noch vielleicht mehr fällt als angedacht, da macht es dann doch wirklich ein bisschen Probleme einfach, dass man ihn dort nicht ersetzen kann, mit Josh Reynolds hier das gut gemacht hat, aber er ist einfach nicht dieser Cooper Kupp, den man dort anspielen kann. Die Defense ist noch nicht auf dem Level, wenn du gegen die Eagles, die dieses Jahr definitiv nicht durch offensive Feuerwerk überzeugt haben, 30 Punkte zulässt, da hast du noch ganz, ganz viel zu tun. Akib Talib 160 Yards zugelassen gegen Alshon Jeffrey, viel zu viel erlaubt, Aaron Donald nicht reingekommen und wenn halt Aaron Donald keinen Druck auf den Quarterback ausüben kann, auch gerade natürlich gegen Nick Foles, der gespielt hat für den verletzten Carson Wentz, dann wird das sehr, sehr schwierig, das muss man einfach sagen. Also die Chance war es vielleicht noch mal da ranzukommen, nochmal den Ausgleich zu erzielen, aber der letzte Ball kam halt nicht an. Jared Goff sieht echt, echt shaky aus, gerade unter Druck hat er echt einige Probleme, wirft dort einige Bälle ganz schön weg, da muss man echt sagen, das macht auch echt alles mit Blick auf die Playoffs, weil solche Defenses und solche Konstellationen wir jetzt öfter sehen, weil man gemerkt hat, okay, wenn man ihn unter Druck setzt, dann hat er Probleme, dann sieht er wirklich Bälle einfach nicht oder die Coverage ist einfach falsch, wieder mit einer Interception, die er geworfen hat, 35 von 53, ist einfach zu schlecht und deswegen hat Sean McVay viel Arbeit zu tun, aber auch Wade Phillips, die müssen jetzt gucken, dass sie ihre Leute wieder zusammenbekommen, weil diese Spiele muss man ganz, ganz dringend abhaken. Sie sahen sehr, sehr gut aus bis zu dem Teamspiel. Seitdem haben sie den Rhythmus verloren. Da müssen sie jetzt gucken, dass sie den wiederfinden bis zu den Playoffs, dass sie da wieder dran arbeiten können. Und vielleicht ist dann dieses First-Round-Bye ganz gut. Das müssen sie aber sich auch erstmal sichern. Momentan nur noch ein Spiel Vorsprung vor den Bears, die dort lauern und um in diesen Platz sich arbeiten wollen. Deswegen müssen sie jetzt gucken, dass sie ihre letzten beiden Spiele möglichst gewinnen gegen die Cardinals und gegen die 49ers. Sollte das eigentlich kein Problem sein. Trotzdem, Kopf oben behalten, weiterspielen, ganz, ganz wichtig für sie, damit sie ja diese First Round Bye bekommen können und sich dann nochmal so ein bisschen resetten können, die Probleme abarbeiten können und dann mit voller Pulle in die Playoffs gehen können.
Okay, und wir haben ja vorhin auch schon gesprochen, die Eagles haben jetzt zwar gegen die Rams gewonnen, aber sind für dich ja immer noch kein Team, was es wirklich in die Playoffs schaffen könnte, oder?
Nein. Eagles sind nämlich raus. Also die haben jetzt noch zwei Spiele, die sie haben, gegen die Texans und bei den Redskins. Denken die Texans werden jetzt schon für mich vorbei sein, da werden sie definitiv verlieren. Die Texans sind für mich echt eine starke Mannschaft. Und natürlich, aus den letzten 11 Spielen haben sie nur eine einzige Niederlage kassiert. Das ist schon richtig, richtig stark gewesen, indem sie ja noch 0-3 gestartet waren, dann mit 10 Siegen in Folge. Beziehungsweise neue Siege in Folge, dann die Niederlage und dann der 10. Sieg dann zu kommen. Also das war für sie sehr, sehr gut. Das muss man ihnen da ganz hoch anrechnen. Deswegen sind dann für mich dann die Eagles raus. Und so wie es momentan aussieht, das aktuelle Playoff-Picture, würde ich fast sagen, es geht so aus. Außer die Colts, die sehe ich dann auch drinnen. Da, ich denke, da werden die Ravens rausfallen hinten am Ende. Und dann sehe ich das Playoff-Picture dann soweit fest.
Okay, dann bin ich tatsächlich mal gespannt. Ja, das war's erstmal mit der Preview und Review von der letzten und der nächsten Woche. Sebastian, du hast gesagt, du möchtest gerne heute noch ein bisschen ranten. Ich werfe jetzt einfach mal ein Stichwort in den Raum. Pro Bowl Voting!
Ja, wir haben gesehen, dass der Pro Bowl das Unsinnigste ist, was es gibt in der NFL. Wenn Aaron Rodgers und Tom Brady in den Pro Bowl kommen, die mit Sicherheit sehr, sehr gute Quarterbacks sind, All-Time-Greats, gar keine Frage, aber die beide einfach nicht auf dem Niveau spielen, wie wir es von ihnen gewohnt sind, dann läuft was falsch, definitiv. Also der Pro Bowl setzt zusammen aus einem Drittel Fans, ein Drittel Spieler, ein Drittel Trainer. So, deswegen kann ich nicht verstehen, also ich kann verstehen, ne, Beliebtheit ist hoch bei den Fans, klar, das kann ich verstehen, aber dass dann die, Spieler und die Trainer diese beiden Spiele auch mit reinnehmen, ja, also muss man auf jeden Fall drüber nacharbeiten. Also das finde ich, für mich ist das auch einfach schlecht. Ich habe schon gefühlt, Darius Leonard, Tackle-Leader der NFL, ist nicht im Pro Bowl. Willst du mich eigentlich verarschen? Ist vielleicht die beste Rookie-Season je von einem Defensive-Player. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Den Russell Wilson muss mit dabei sein. Den Andrew Luck hätte man drüber nachdenken können. Du hast einen Mark Enciosa, der nur reingekommen ist und beziehungsweise auf Reserve-Platz sitzt, weil die deutschen Fans der Meinung waren, dass er dabei sein sollte. Finde ich, wie gesagt, nicht so toll, ist meine Meinung, weil er nicht das Niveau hat und das eigentlich nicht verdient hat, aufgrund seiner Leistung im Pro Bowl dabei zu sein. Und wenn man das so All-Star-mäßig halt machen möchte, dann muss man halt da mal vernünftig an arbeiten, weil so ein Schwachsinn an Leuten, die mit dabei sind, Leuten, die fehlen, also da packe ich mir nur an den Kopf, muss ich ganz ehrlich zugeben. Die NBA hat es jetzt geändert, haben Team LeBron und Team KD gemacht. Kann man vielleicht immer auch denken, das auch so zu machen. Muss natürlich überlegen, wie macht man das dann am schlausten? Welche Superstars nimmt man dort? Wechselt man da? Ich würde nicht Team Rodgers gegen Team Brady machen nach dieser Saison, definitiv. Vielleicht kann man dann irgendwie sich die Headcoaches sagen, okay, was mich Team Belichick gegen Team Peyton oder sowas, keine Ahnung. Und die suchen natürlich die Spieler aus. Also das ist für mich so ein bisschen das große Problem, dass da wirklich dann gearbeitet werden muss, weil es sind einfach Spieler mit dabei, die haben es definitiv nicht verdient und andere Spieler, die sehr, sehr gute Leistungen gezeigt haben, sind einfach nicht mit dabei. Deswegen, ich verstehe es nicht. Ich möchte es auch einfach nicht verstehen. Ich möchte ganz dringend dieses Thema abhaken, weil es sorgt nur für Kopfschütteln, nur für Frustration bei mir.
Alles klar, lieber Sebastian, dann hast du dir jetzt deinen Fluss von der Seele geredet. Dir geht's hoffentlich wieder besser. Du bist von deinem Herzinfarktrisiko runtergekommen und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Es war mir wie immer ein inneres Kuchenbacken diese Woche wieder, Sebastian, mit dir. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche, denke ich mal, und ich hoffe, wir hören uns auch, ihr und wir. Und so weiter und so fort. Ihr wisst schon Bescheid. Gleicher Ort, gleiche Zeit. Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Bis dann.
Interception. Touchdown. Der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Triple Double. Der NBA Talk mit dem Basketball-Experten Felix Amrain. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.